Ich möchte euch begrüßen mit einem Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich danke nochmal für die Einleitung und für den Vertrauensvorschuss, dass ich heute hier sein darf, hier stehen darf und das Wort Gottes verkündigen darf. Wir sind ja hier so gewissermaßen unter uns, deswegen muss ich auch nichts hinter dem Berg halten und kann ganz frei und offen sprechen, so wie der Geist es mir aufgeschrieben hat, beziehungsweise auch während der Predigt noch gibt. So ganz allgemein kann man meine Predigten in der Regel unter dem Sammelbegriff Evangelium praktisch zusammenfassen. Denn ich bin der Meinung, dass die ganze Schrift, aber im Besonderen das Evangelium, ist nicht nur geschrieben worden, um uns zur Orientierung zu dienen, sondern das Wort Gottes in seiner Gesamtheit ist meiner Meinung nach eine praktische Anleitung unseres Schöpfers, wie wir das Leben in seinem Sinne und zu unserem Vorteil ganz praktisch meistern können. Wie sagt der Psalmist im Psalm 119, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Meine Predigt heute könnte heißen, ein erfolgreiches Christenleben. Hört sich gut an. Was ihr aber nicht sehen könnt, da ist ein großes Fragezeichen hinter diesem Titel. Und es heißt, ein erfolgreiches Christenleben. Hört sich wohl gut an. Wenn wir heute das Wort betrachten, dann sieht es gerade um uns herum ein bisschen grau aus. Ich will das jetzt hier und heute gar nicht im Einzelnen beleuchten, beschreiben oder gar bewerten, denn jeder Mensch hat ja seinen ganz eigenen Blickwinkel auf das Geschehen und beurteilt die Situation unterschiedlich. Ein kurzer Gedanke dazu. Ich höre gern Musik zusammen mit meiner Frau und das ist sicherlich nicht verwunderlich, wenn wir gerne christliche Musik, Lieder und Chorusse hören. Ein Lieblingslied von mir ist folgendes. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Und es geht weiter. Dann jauchzt mein Herz. Und wenn ich das höre, dann frage ich immer, wann habe ich das letzte Mal gejauchzt? Weil alles so toll ist und weil ich mich wohlfühle und weil ich geborgen bin. Wenn man dann dieses Lied hört, dann nimmt man fast biblisch Anteil am Lobpreis der Sänger, am sehr guten Schöpfungswert Gottes, Werk Gottes. Und an diesem Lied kann man gut hören und sehen, dass die Beurteilung unserer Umwelt auch schon mal ganz anders angesehen war. Und wenn man ehrlich ist, dann war das noch gar nicht so lange her, wo die Leute Gott gelobt und gepriesen haben und auch gerade durch dieses Lied ja auch zum Ausdruck gebracht haben, wie schön sie Gottes Schöpfung finden und wie schön es ihnen erscheint. Nun, innerhalb sehr kurzer Zeit hat sich vieles zum Schlechten gedreht in unserer Welt und eine tiefe Besorgnis macht sich inzwischen fast überall breit. Bei manchen ist es auch schon Angst. Und einige fragen sich dann auch schon, ob diese Welt wirklich so gut gelungen ist, wie im Lied besungen wird. Aber Gott, schauen wir uns das doch mal aus der Perspektive Gottes an. 1. Mose 1, 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das war am Abend des 6. Schöpfungstages und der Mensch war da schon erschaffen. Und siehe, es war sehr gut. taucht automatisch die Frage auf, was ist denn schiefgelaufen? Nun, das hier ist meine erste Predigt in Lauenburg. Und da habe ich gedacht, ich fange mal ganz vorne an, 1. Mose 1, das war's eben. Wie sagte der Prediger dann später zur Zeit des Alten Testaments? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und dann kam Gottes Sohn Jesus auf diese Welt und alles war neu. Aber wie war es im Gegensatz zur heutigen Zeit, denn zur Zeit Jesu? Ich will es mal beschreiben. Zur Zeit Jesus hatten sie eine Regierung, einen König, Herodes mit Namen, dem sein Volk völlig egal war. Nur aufgrund einer Aussage einiger fremder, weiser Männer aus dem Morgenland ließ er kurzerhand alle Säuglinge und Kinder unter 2 Jahren ermorden, nur um seine Position zu sichern und zu retten. Die Menschen seines Volkes, über die er mit dieser entsetzlichen Tat Unglück und unvorstellbares Leid über sie brachte, so dass es in der Bibel berichtet wurde, untröstlich waren. Sie waren ihm völlig egal. Sein Volk war ihm völlig egal. Und außerdem war das Land zu Lebzeiten Jesus auch noch von den Römern erobert und besetzt. Sie waren die wahren Herrscher und auch denen war das Volk völlig egal, solange sie nur dem Kaiser in Rom ihre Steuern bezahlten. Die Römer waren so verhasst, dass sich im Volke Gruppen bildeten, die in einer Art Guerillakrieg gegen die Römer ankämpften. So war das damals, als Jesus lebte. Eigentlich auch schon bedrückend, nicht wahr? Dieselbe Frage, was also war schiefgelaufen? Nun, die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Der Prediger hat's ja gesagt, es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Das ganze Alte Testament gibt uns Auskunft darüber und zu Zeiten Jesus war es neuzeitlich immer noch genauso. Die Menschen meinten, dass sie ohne Gott besser zurechtkommen würden als mit ihm. Und dieser Irrglaube hatte zu allen Zeiten über tausende von Jahren Konsequenzen. Jeder kann das in der Bibel nachlesen, minutiös und sehr ausführlich. Und es war immer das Gleiche. Unabhängigkeit von Gott führte zu Nichtbeachtung der Gesetze Gottes, zu deren Übertretungen und damit zur Trennung von Gott. Wenn es den Menschen dann so schlecht ging, dass es nicht mehr zum Aushalten war, dann besannen sie sich, fingen an, wieder nach Gott zu fragen und kehrten schließlich um zu Gott. Mancher schickte Gott in seiner großen Gnade auch Propheten, um sie auf den richtigen Weg zurückzuführen. Und dann ging es eine Zeit lang auch wieder besser und manchmal sogar gut und auch manchmal sehr gut, wie bei der Schöpfung von Gott festgestellt. Und irgendwann war ihnen die Demut vor Gott dann auch wieder lästig oder auch nur zu viel. Das können wir auch alleine und wahrscheinlich können wir das dann auch viel besser. Wir müssen auf nicht so viele Sachen Rücksicht nehmen und alles ging wieder von vorne los. Das ganze Alte Testament in meiner Bibel über 900 Seiten handelt genau davon. Rauf und runter, erst Wohlergehen, dann Elend und was für ein Elend. Fast bis zur völligen Vernichtung des Volkes. Ich sage nur Babylon. Ja, und dann kam die neue Zeit. Jesus kam auf der Erde an. Der Gott, der mit wenigen Ausnahmen im Alten Testament für die Menschen nicht sichtbar war, sandte seinen Sohn auf die Erde. Die Zeiten waren, das haben wir gerade gehört, damals auch nicht gerade gut, sondern, wie wir schon gesehen haben, eher bedrückend und belastend. Aber nun konnten die Menschen Gott sehen in der Person Jesu. Jesus selbst hat es gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und so stellte sich Gott den Menschen vor, durch Jesus. Jesus war viele Jahre in Israel umhergewandert, hatte das Wort Gottes gepredigt, überall Kranke geheilt und viele Wunder getan. Über das Krankenheilen mögen wir uns heute meistens nicht so genau ausdrücken, weil wir es uns nicht zutrauen. Aber ich will zum Beispiel nur mal erzählen, die Speisung der 5000, das halten alle für ein Wunder. Und das war es ja auch. Und das wird überall davon erzählt. Aber dass in diesem Zusammenhang vorher steht, und Jesus heilte zu der Zeit alle, die krank waren, so ganz nebenbei, ohne besonderes Aufhebens, davon wird heute eigentlich gar nicht mehr so viel gesprochen. Das war das eigentliche Wunder. Nicht nur, dass er 5000 Leute mit Anhang versorgt hat, mit ein paar Fischen und Broten, sondern so ganz nebenbei an diesem Tag heilte er alle Menschen, die krank waren. Steht so in der Bibel, alle. Naja, und so kam er dann auch wieder nach Jerusalem und das Volk war begeistert und bereitete ihm einen riesigen Empfang. König von Israel, riefen sie am Palmsonntag, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Aber zu ihrer Verwunderung zog er mit ihnen nicht nach seinem triumphalen Einzug in Jerusalem zur Garnison der Römer und auch nicht zum Palast des Herodes, um ihn wegzujagen, sondern Jesus ging zum Tempel, dem Tempel Gottes in Jerusalem. Was war das denn? Da kam er, ihr Befreier, ihr Erlöser, und ging in den Tempel. Wollte er sie am Ende gar nicht von den Römern befreien und von der Schreckensherrschaft des Herodes erlösen? War er doch nicht der, den sie erwartet hatten, der Befreier, den sie sich so sehr gewünscht hatten? Und die größte Katastrophe der Menschheit nahm ihren Lauf. Die Menschen wollten doch so gerne einen anderen Plan in die Tat umgesetzt haben, ihren eigenen Plan. Was würden sie Gott noch brauchen, wenn sie erst Herodes rausgeschmissen und dann die Römer besiegt hätten? Was würden sie Gott dann noch brauchen? Und jetzt kommt es wieder. Aber Gott, ein Wort, das wir ganz oft in der Bibel finden. Die Menschen machen Pläne, die Menschen machen irgendetwas und dann steht da, aber Gott. Und das kommt deswegen, weil Gott immer, immer und immer das letzte Wort hat. Immer. Gottes Plan war ein anderer. Und Jesus kannte diesen Plan und er war bereit, die größte Katastrophe in den größten Sieg zu verwandeln, auch wenn es ihn den Tod am Kreuz gebracht hat. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf, bis heute. Heute, 2000 Jahre später. Und die Frage lautet immer noch, was läuft denn schon wieder schief? Wir sind das Volk, das aus der Gnade Gottes dazu ausgewählt war, die Reformation in die Welt zu bringen. Was für eine Gnade für ein Volk, das so von Gott berufen worden ist. So ein Volk müsste doch vor Lobpreis und Verehrung für ihren Gott brennen, seinen Willen mit Freuden geschehen lassen und vorantreiben, unterstützen. Die Kirchen müssten doch nun überall voll sein und die weltweite Mission für Jesus nach seinem Missionsbefehl müsste die vorrangige Tätigkeit für die so von Gott berufenen Heiligen sein. Aber die große Frage lautet doch, was läuft schon wieder schief auf dieser Welt und in unserem Land, dass es überall so bedrückend ist, dass die Menschen schon fast wieder Angst vor der Zukunft kriegen? Hat denn niemand etwas aus der Geschichte gelernt? Wann ging es denn den Menschen immer so schlecht? Nun, wenn sie nicht nach dem Willen Gottes gelebt haben, wenn sie seine Gebote und Gesetze nicht mehr befolgt haben, wenn sie eigene Wege gegangen sind und nicht nach Gott gefragt haben, dann ging es den Menschen schlecht. Wer fragt heute noch nach dem Willen Gottes? Fragen wir nach dem Willen Gottes? Wer ist denn Gott? Machen wir uns das doch klar. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erden. Er ist der Schöpfer allen Lebens. Er ist unser Schöpfer. Ohne ihm gäbe es nichts, gar nichts. Auch uns Menschen gäbe es ohne Gott nicht, keinen einzigen. Gott ist so unbeschreiblich groß, dass wir uns ihm kaum noch eine realistische Vorstellung machen können von ihm. Damit wir uns überhaupt eine Vorstellung von ihm machen können, hat er seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt, der seinen Heilsplan mit den Menschen erst möglich gemacht hat. Aber wer fragt heute noch nach Jesus? Zugegeben, wir hier, wir fragen tatsächlich auch heute noch nach Jesus, weil wir eingesehen haben, dass wir ohne ihn nicht mehr leben könnten und wahrscheinlich auch nicht mehr leben wollten. Lob, Preis und Dank sei Gott dafür, dass er sich uns ganz persönlich offenbart hat, jedem Einzelnen von uns. Halleluja und nochmals Halleluja. Ja, gelobt sei Gott, wer sonst? Und so sitzen wir jetzt hier und können halbwegs zufrieden sein, oder? Naja, halbwegs. Und die andere Hälfte? Okay, ich bin erlöst. Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Ich gehöre nach meiner Lebensübergabe an Jesus zu ihm, zu Gott. Ich kann mich freuen, denn seitdem steht mein Name im Buch des Lebens, das nicht nur zufällig, sondern nach Gottes Vorsatz, wie wir im Römerbrief lesen. Und tatsächlich fragen wir nach dem Willen Gottes für unser Leben, für unsere Familien, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt und für unser Land. Die Antworten finden wir meist in der Bibel oder hören sie in der Predigt. Zum Beispiel, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und das machen wir uns dann auch zu eigen und beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Und Jesus hat seinen Jüngern und damit uns auch direkt seinen Willen mitgeteilt, als er seine Jünger das letzte Mal sah und ihnen aufgetragen hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ich bin mal gern für Einzelheiten, deswegen will ich noch mal darauf hinweisen, Jesus hat nichts gesagt und lehret sie alles, was ich euch anempfohlen oder vorgeschlagen habe. Nein, er sagte, was ich euch befohlen habe. Nur um alle Klarheiten zu beseitigen. Ja, und dann war Christi Himmelfahrt und Jesus war nicht mehr auf der Erde. Und kurz darauf begann wieder ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte. Kurz nach Jesu Himmelfahrt an Pfingsten erschien die dritte Person Gottes auf dieser Erde, der Heilige Geist. Und jetzt wird es für uns spannend, denn das ist so geblieben bis in unserer Zeit, hier und jetzt. Bis jetzt hatten wir ja eher Fragen wie Antworten, aber nun nimmt der Plan Gottes an Fahrt auf. Der Plan Gottes war von Anfang an auf Gemeinschaft mit den Menschen ausgelegt. Und mit Hilfe des Heiligen Geistes ist es den Menschen jetzt gelungen, das Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten. Aus einem anderen Blickwinkel gesehen, kann man natürlich auch sagen, der Heilige Geist hat mit Hilfe der Menschen das Evangelium über die ganze Welt gebracht. Aber die Rollen waren ja von vornherein vom Schöpfer des Universums verteilt. Gott war im Himmel oder anders übersetzt in den Himmel, wo immer das auch sein mag, wir wissen es nicht genau. Die Erde hatte Gott den Menschen als ihren Herrschaftsbereich überlassen. Deshalb musste Jesus auch als Mensch auf dieser Erde geboren werden, als Mensch leben und auch als Mensch sterben. Kommen wir wieder zu unseren Fragen zurück. Was läuft schief auf dieser Welt? Wer diese Frage jetzt noch immer nicht beantworten kann, dem möchte ich helfen. Die Menschen haben sich überwiegend mal wieder entschieden, ohne Gott klarzukommen und haben sich dem Bösen zugewandt. Wir können wirklich froh sein, dass wir gar nicht genau wissen, wie böse das Böse wirklich ist und wie böse die Menschen, die Verantwortung tragen, wirklich sind. Ich kann es euch sagen, es ist grauenhaft und nahezu nicht vorstellbar, was auf dieser Welt wirklich passiert. Aber es sind alles Tatsachen, und wenn Gott den Menschen zeigen wird, auf was sie sich da eingelassen haben, wird die ganze Menschheit schockiert und entsetzt sein. Aber zurück zum Plan Gottes, denn Gott sieht nicht tatenlos zu, wie das Böse den Menschen seiner Schöpfung immer wieder zusetzt und ins Verderben stürzen will. Zusammen mit dem Heiligen Geist können die verbleibenden Gläubigen, die wiedergeborenen Christen, können also wir, die wir Jesus gehören und dazugehören, wir können noch ganz viele Menschen retten. Es gibt wirklich noch eine Menge an gottesfürchtigen Menschen auf der Erde, verteilt auf viele verschiedene Denominationen. Und wenn wir uns unserer Autorität über alles Böse bewusst werden und vom Glauben ins Handeln kommen, dann wird das Böse auf dieser Erde nicht gewinnen, sondern der Sieg Jesu wird sich manifestieren. Bleibt sich die Frage, was ist konkret zu tun? Und nun kommen wir zum Thema Evangelium praktisch. Gott hat bereits alles getan. Wir müssen nur in den Sieg Jesu eintreten. Lasst uns einen Blick auf Jesus richten und das tun, was er uns aufgetragen hat. Und denken wir daran, der Plan Gottes ist mit Leben auszufüllen, Gemeinschaft miteinander zu haben, untereinander und mit der dritten Person Gottes, dem Heiligen Geist. Denn Jesus hat uns nicht als Waisen zurückgelassen, als er Himmelfahrt zum Vater ging, um für uns Wohnung zu schaffen. Nein, er hat uns den Heiligen Geist gesandt, damit wir zusammen mit dem Beistand, dem Tröster, sein Werk an unserem Verantwortungsbereich fortführen. Das Böse, nennen wir es beim Namen Satan, hat mit aller Macht versucht, die Menschen, die sich dem Heiligen Geist zugewandt haben, zu besiegen. Er macht ihnen das Leben schwer. Aber nur sie können ihm noch gefährlich werden, und das weiß er genau, und deswegen tobt er um uns herum. Aber er ist nicht Gott ebenbürtig, er ist nur ein weiteres Geschöpf Gottes, das sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und jetzt kommt sein Ende immer näher, genau wie es in der Bibel steht. Diese abgrundtief böse Kreatur hat versucht, den Heiligen Geist zurückzudrängen, weil Menschen, die sich mit dem Heiligen Geist zusammentun, die einzige wirkliche Gefahr für ihn sind. Und es stimmt, einen Teilerfolg hat er errungen. Darauf ist es auf der Welt immer böser und dunkler geworden. Wir erleben es jeden Tag. Und was besonders wehtut, ist, dass auch in christlichen Kreisen aller Couleur sich immer mehr dem Bösen geöffnet haben. Was zurzeit in christlichen Kreisen abläuft, spottet jeder Beschreibung und ist für wahre Christen wirklich peinlich. Peter Hane hat es in letzter Zeit öfter mal thematisiert und ohne Furcht angeprangert. Man kann das im Internet finden. Aber für uns heißt das keine Angst. Denn jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt stellt sich heraus, wer einfach nur christlich ist und wer wirklich Christ ist. Nachfolger Jesu, Nachfolger Christi. Ich will davon mal ein kleines Zeugnis einschieben, was mir mal passiert. Das ist schon ewig her, zig Jahre. Da bin ich mal wahnsinnig enttäuscht worden von Christen. Ich war damals noch gar nicht so lange selbst Christ. Bin dann aber zu Gott gegangen und habe gesagt, guck mal, die haben mir so wehgetan und haben mich tief getroffen und das sind doch deine Leute und das sind auch meine Leute, was soll das? Und da hat Gott mir gezeigt, nö, bleib mal ganz ruhig, ich werde dir mal zeigen, was los ist. Und dann sagt er mal, guck dir mal das Schild auf ihrem Hause an, was da steht. Ich sage, ja, Gemeinschaft. Nee, guck genau hin. Christliche Gemeinschaft. Ja, genau, sagt Gott. Weißt du, was blau ist? Ja, blau ist eine Farbe. Und weißt du, was bläulich ist? Ja. Weißt du, was rot ist? Ja, rot ist eine Farbe. Weißt du, was rötlich ist? Ja. Siehst du, sagt Gott, und genauso ist es mit christlichen Menschen. Sie sind christlich, aber keine überzeugten Christen, so wie ich mir das wünsche. Das war so eine Art Aha-Erlebnis in jungen Jahren als junger Christ. Wobei ich ja schon gesagt habe, ich bin ein Spätberufener. Ich habe mich erst so im Alter von 33 Jahren bekehrt. Wir wiedergeborenen Christen, die Gott aus lauter Gnade in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hineingeführt hat, uns gelten die Verheißungen Gottes, und zwar alle Verheißungen Gottes. Und denkt daran, ihr Lieben, niemand von uns ist zufällig oder aus Versehen hier bei uns. Wir, die wir Gott lieben, sind nach Gottes Vorsatz berufen, und alle Dinge müssen uns zum Besten dienen, selbst die, wo es manchmal nicht so aussieht. Ich habe oftmals Sachen gehabt, wo ich mir von Gott etwas gewünscht habe und was ich unbedingt haben wollte und was ich doch ihm auch logisch erklärt habe, warum ich es brauchen würde. Und Monate später war ich so froh, dass er mir den Wunsch nicht erfüllt hat, weil ich gesehen habe, was dabei rausgekommen ist. Aber Gott hat uns nicht alleine gelassen. Er hat uns nicht nur nach Vorsatz berufen und alle Dinge müssen uns zum Besten dienen, sondern wir lesen im zweiten Brief an Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist zufällig auch heute die Tageslosung von den Herrnhuter Brüdern. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und was wir tun können, wir können in der nächsten Zeit unser Zusammensein mit Gott, unser Zusammensein mit dem Heiligen Geist überprüfen. Vielleicht neu ordnen, dabei befestigen oder auch intensivieren. Jetzt in der Endzeit ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist entscheidend für Wohl und Wehe für jeden von uns. Einzelkämpfer sind nicht mehr gefragt. Menschen, die Gemeinschaft mit Gott haben wollen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der Person Gottes, die heute direkt hier bei uns auf der Erde ist, das ist gefragt. Erinnert ihr euch noch an meine Eingangsbegrüßung? Ich hatte von Gott gesprochen, der uns grüßt, von Jesus Christus, der die Gnade zu uns gebracht hat. Und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Stand es da. Mit wem? Was war da gesagt? Mit uns allen. Da ist keiner ausgenommen. Und wird das schwierig werden? Nun, die klare Antwort ist nein. Gott überfordert niemanden. Gott lässt auch niemanden über seine Kraft beanspruchen. Unsere Sache wird sein, uns noch näher an Jesus anzulehnen. Im Wort zu leben oder lesen oder zu studieren. Ja, man kann auch im Wort leben. Was er zu den einzelnen Situationen sagt und uns dabei vom Heiligen Geist in alle Wahrheiten einführen lassen. Das wird uns stärken und bewahren vor dem Argen. Und dazu möchte ich einen kleinen Tipp von mir aus der Bibel geben. Im 2. Korintherbrief steht, dass Paulus sagt, Jesus hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist einer von meinen Big Points, die ich seit meiner Bekehrung immer wieder hervorgekramt habe, wenn mal nichts ging. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was für eine Zusage! Aber sie trägt. Ich habe es so oft erlebt, wenn ich selber nicht mehr konnte oder wollte und irgendwas doch zu tun war, dann hörte ich das Wort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe in meinem Leben oft erlebt, wenn ich mich besonders schwach gefühlt habe, manchmal sogar kaum noch in der Lage war, überhaupt noch etwas zu machen, dann hat der Heilige Geist seine Kraft still, aber kraftvoll übernommen und alles zu einem guten Ende geführt. Und das hat mich wiederum für die Zeit danach aufgebaut, gekräftigt und mit mehr Glauben und Vertrauen ausgefüllt. Dieses Wort, das heißt nichts anderes, als dass es im Kern gar nicht um unser eigenes Handeln geht und dass Erfolg von uns nicht wirklich machbar ist. Im Kern geht es darum, dass die Kraft Gottes in und durch mich hindurch wirkt. Es kommt dabei nicht auf meine Stärke an, sondern darauf, dass ich mich in meiner Schwachheit Gott vertrauensvoll zur Verfügung stelle. Dann kann und wird er durch mich wirken. Das habe ich mehr als einmal erlebt und deshalb kann ich davon hier Zeugnis geben. Und was setzt das nun bei uns oder von uns voraus? Auch darüber müssen wir nicht rätseln. Auch das hat der Heilige Geist auf dem Wort Gottes offenbart, aus den Reden Jesu gezeigt und aufgeschlossen. Matthäus 12, Vers 29. Jesus spricht: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Das ist die Stelle nach dem Heilandsruf, durch den ich mich bekehrt hatte. Hatte ich oft schon gelesen und habe mich auch schon beim ersten Hören gleich davon einfangen lassen. Und dieser Spruch: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, der hat auch mich zur Bekehrung gebracht. Und danach hat Jesus dann erklärt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Das Gegenteil von Demut ist Hochmut. Hochmut sagt: ich, an erster Stelle ich. Und möglichst ich allein, damit ich auch diese Ehre abkriege allein. Und Demut sagt: Gott allein, Jesus allein, der Heilige Geist allein. Viel später, nach meiner Bekehrung, hat mir der Heilige Geist gezeigt, dass Demut die Grundlage für Vertrauen ist, für Gottvertrauen. Meine eigene Einschätzung der Lage kann ich einfach zurücknehmen, wenn Gottes Wort etwas sagt. Ich kann Gottes Wort an die erste Stelle setzen. Ich kann mich im Vertrauen darauf stellen und dann im Glauben handeln. Das erfordert wirklich Demut. Sich selber klein machen und Gott groß machen und auf ihn vertrauen. So, jetzt kommt der Höhepunkt der heutigen Verkündigung. Alles bis jetzt war nur die Hinführung. Warum ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist so kriegsentscheidend wichtig für uns wiedergeborenen Christen? Wenn wir die Demut aufbringen und uns selbst nicht immer an die erste Stelle setzen, sondern uns in Demut unter die Führung des Heiligen Geistes begeben, dann werden wir erleben, dass wir nicht mehr unsere eigene Kraft brauchen müssen, sondern in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet in der Gemeinschaft mit Jesus und der Gemeinschaft mit Gott dem Vater? Dann stellt uns der Heilige Geist seine Gaben zur Verfügung. Und darüber möchte ich lesen aus dem 1. Korintherbrief 12, 1 bis 11, ohne die Verse 2 und 3, die hier nicht so gut hinpassen. Das Kapitel ist überschrieben mit: Viele Gaben, ein Geist. Paulus ist der, der das hier ausführt, im Brief an die Korinther. Über die Gaben des Geistes will ich euch, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen. Paulus geht also von der Tatsache aus, dass über die Geistesgaben im Allgemeinen Unwissenheit herrscht in Korinth. Und es geht weiter: Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Wow, das ist auch ein tolles Wort. Der Geist offenbart sich also nicht zum Nutzen für denjenigen, der mit einer Gabe bedacht wird, sondern zum Nutzen aller. Und jetzt wird das aufgezählt, und ich will mal nicht direkt aus der Bibel lesen, sondern nur die Aufzählung machen. Dem einen wird von dem Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen von der Erkenntnis zu reden. Wieder einem anderen wird gegeben Glaube. Wieder einem anderen die Gnade, gesund zu machen und die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen die prophetische Rede und einem wieder einem anderen die Unterscheidung der Geister, die Zungenrede und einem anderen die Auslegung derselben. Dies alles aber wirkt derselbe einige Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Wir haben also nicht unbedingt einen Anspruch darauf, auf die Geistesgaben, aber der Heilige Geist teilt die Gaben aus, wie er will. Was wir dazu mitbringen müssen, ist Demut. Die Bereitschaft, unsere Bedürftigkeit zu bekennen und um die Gabe zu bitten. Ich will das mal mit einem kurzen persönlichen Zeugnis darlegen. Ich habe nach meiner Bekehrung, die ich als sehr dramatisch empfunden habe, für Jesus im Geiste gebrannt wie eine Fackel. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Und wenn ich Geschwister zu irgendwelchen Taten damals ermutigen wollte, dann habe ich oft gehört, ja, lieber Bruder, du mit deinem Glauben, du hast vielleicht reden, aber ich habe diesen Glauben einfach nicht, was soll ich denn machen? Die erste Zeit wusste ich immer nicht, was ich darauf antworten sollte. Später hat mir der Heilige Geist den Schlüssel zu den Geistesgaben offenbart. Der Schlüssel ist Demut. Und ab da konnte ich die Frage beantworten. Du musst demütig werden vor Gott und ihn um Glauben bitten. Dann wird er dir vielleicht den Glauben ganz einfach schenken, den du selber nicht aufbringen kannst. Und von da an konnte ich einigen Geschwistern richtig helfen, indem ich ihnen den Schlüssel weitergegeben habe zum Glauben und zu den anderen Gaben. So, ich glaube, es ist jetzt spät genug geworden. Nehmen wir also den Rat unseres Herrn Jesus an und lernen wir von ihm, denn er war sanftmütig und von Herzen demütig. Dann können wir nach den Gaben des Geistes, die einfach so verschenkt werden, wie der Heilige Geist es will, nachfragen. Und ganz nebenbei werden wir dadurch auch noch Frieden für unsere Seelen finden. Na klar, wenn die Seele sich nicht mehr selbst abstrampeln muss, dann wird sie zur Ruhe kommen. Ich möchte schließen, wie ich begonnen habe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.